Hi du, willkommen bei deinem neuen Lieblingspodcast Twin Up Your Life, der Power Podcast to go im Doppelpack. Wir sind Melanie und Angela, Zwillinge, Event-Moderatorinnen im Fernsehen, haben übrigens lange bei RTL und bei RTV moderiert. Wir sind Sport- und Longevity-Junkies und jetzt deine Hosts für mehr Abenteuer und Persönlichkeitsentwicklung und weniger Komfortzone. Warum dieser Podcast? Wir waren jahrelang beruflich sehr festgefahren, zufrieden, aber die Kreativität, die fehlt hier irgendwie. Unser Potenzial war sehr ausgebremst. Unser Why, das fehlte quasi. Und vor knapp einem Jahr, also so wirklich kurz vor der magischen 50, haben wir unser Leben nochmal komplett auf links gedreht. Und seitdem entdecken wir ständig Neues. Wir haben so viele neue, wertvolle Begegnungen, Menschen an unserer Seite, die uns inspirieren und bereichern. Und genau diesen Deep Dive, den wollen wir mit dir teilen. Also lass dich überraschen und vielleicht bekommst auch du den Impuls, mal etwas Neues auszuprobieren. Kopfhörer aufgesetzt, raus aus der Komfortzone und rein ins Abenteuer. Unser heutiger Gast ist Nils Hamidi. Ihr kennt ihn sicherlich noch aus der letzten Podcast-Folge. Er ist Physiotherapeut und Neuroathletiktrainer aus Köln. Sehr sympathisch. Und heute soll es speziell um das Thema Neuroathletik gehen. Wusstet ihr, dass wenn man vor dem Training zum Beispiel die speziellen Muskelpartien wie Beine oder Arme oder auch den Bauch abreibt, dass man viel effektiver trainiert? All das und vieles mehr erfahren wir jetzt vom Nils. So, lieber Nils, wir sind jetzt schon das dritte Mal, haben wir gerade festgestellt, in deinen Räumlichkeiten hier in der Praxis. Das erste Mal war es im Frühjahr, dann haben wir im Mai den Podcast aufgezeichnet, Teil 1. Da ging es viel um Familienaufstellung, um Physiotherapie, psychosomatische Dinge haben wir auch besprochen. Und heute wollen wir mal das Thema Neuroathletik angehen, aus diversen Gründen, weil du beim letzten Event bei uns am 13.11. beim Afterwork Deep Dive Event auch schon das Thema hattest und beim nächsten Mal wieder. Und das haben wir halt beim ersten Podcast nicht geschafft. Deswegen müssen wir heute unbedingt über das Thema Neuroathletik sprechen. Also erstmal danke, dass wir hier sein dürfen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich wieder wahnsinnig, dass ihr beiden da seid.
Wir haben nämlich festgestellt, dass viele das Thema gar nicht kennen, Neuroathletik. Ist das denn relativ neu und was steckt da überhaupt dahinter? Was heißt das?
Also Neuroathletik oder neurozentriertes Training kommt eigentlich ursprünglich aus den USA vom Dr. Eric Kopp. Also wer sich damit auseinandersetzen möchte, sollte ihn auf jeden Fall einmal googeln und sich auch einfach mal den Content angucken von dem sogenannten SEE, also Z im Englischen, SEE Health. Da wird man auf jeden Fall schlau drüber. Und man könnte sagen, das neurozentrierte Training basiert darauf, dass wir über bestimmte Tests herausfinden können, welche Strukturen im Gehirn eine Mehrdurchblutung benötigen, um ein gewünschtes Ergebnis, eine gewünschte Performance zu verbessern. Ganz grob gesagt. Sehr, sehr spannend.
Und aber für wen ist denn jetzt Neuroathletik speziell? Ist das jetzt nur für den Profisportler oder auch für den Hobbysportler oder hat das jetzt überhaupt was mit Sport zu tun?
Grundsätzlich kommt die Neuroathletik oder das neurozentrierte Training aus dem Elitesport. Also ich zum Beispiel habe die Ausbildung bei dem Lars Lienhardt gemacht oder gelernt und der arbeitet halt hauptsächlich mit Elitesportlern zusammen. Und wir finden aber diese Anwendung in der Physiotherapie, in die Rehabilitation. Das heißt, man kann gar nicht grob sagen, das brauchen jetzt nur Sportler, weil es ist anwendbar auf jede x-beliebige Symptomatik.
Kannst du da mal ein Beispiel nennen, dass man sich das mal so ein bisschen praktischer vorstellen kann?
Also eins der simpelsten Beispiele wäre, dass meinetwegen man hat einen Schulterschmerz. Hatten wir ja letztes Mal.
Das hatte ich nämlich, genau.
Genau, richtig. Und ungeachtet dessen, wo das jetzt erstmal herkommt, könnte man ja einmal eine Bewegung testen, um zu schauen, wie der Schmerz gerade ist. Ja, oder wo der sich gerade zeigt. Und dann hast du meinetwegen den Arm über den Kopf gelegt oder angehoben und hast das Gefühl, ich merke das jetzt irgendwie an der Außenseite. Und dann würdest du einfach mal hingehen in der Position und die Schmerzstelle reiben. Also wirklich nur über die Haut reiben. Sprich, wir geben der Haut einen sensorischen Reiz, indem wir reiben. Und dadurch würden wir eine bestimmte Stelle, nur weil wir reiben, im Gehirn eine Mehrdurchblutung an einer bestimmten Stelle hervorrufen. Und es könnte schon sein, dass dadurch die Schmerzsituation gedämpft wird. Weil das Gehirn in der Situation sagt, in der Position, wo du den Schmerz hast, hey, ich fühle mich hier unsicher und deswegen habe ich gerade irgendwie einen Schmerz. Und dann könnte es sein, dass wenn wir über einen Rieb diese Stelle betätigen, die Schmerzsituation schon direkt gedämpft wird. Und dann würde man natürlich mit einem geringer schmerzenden Arm oder gar keinem schmerzenden Arm die entsprechende Übung, die vorher Schmerz ausgelöst hat, was weiß ich, Tennis oder Handball oder Pilates, Yoga, wie auch immer, dann durchführen. Weil wir wollen ja, dass sich das Gehirn dann umbaut. Wir wollen ja, dass das Gehirn merkt, ach krass, der Arm tut ja gar nicht mehr weh, dann kannst du das ja auch wieder machen. Das ist ultra spannend.
Also geht es tatsächlich immer erstmal um den Schmerz, der gelindert werden soll? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Es kann ja unterschiedlichste Dinge geben. Es kann ja einmal sein, dass du eine Schmerzsituation hast, die du in einem Körperteil hast, in einem Gelenk hast. Aber es könnte ja auch sein, dass du sagst, mein Gleichgewicht ist gestört. Oder ich habe das Gefühl, dass ich eine Übelkeit immer mal wieder zwischendurch habe, Kreislaufbeschwerden. Oder du siehst nicht so richtig oder du schmeckst etwas nicht richtig. Also wenn wir uns die Sinne des Körpers vornehmen, können wir mit dem neurozentrierten Training die Sinne positiv beeinflussen.
Was ist denn genau neurozentriertes Training? Kannst du das mal so ein bisschen erklären?
Neurozentriertes Training ist im Endeffekt eine Mehrdurchblutung bestimmter Hirnareale, um im Körper einen bestimmten Output zu generieren. Wir bekommen ja einen Input von außen. Das wird dann im Gehirn integriert, diese ganzen sensorischen Informationen. Und dadurch gibt es dann einen entsprechenden Output. Wir können es mal anders beschreiben. Stellt euch vor, ihr setzt euch ins Auto. Und ihr sagt auch im Navi, mach mal eine Route von hier bis nach Aachen. Dann wollt ihr natürlich, dass die Route bestmöglich schnellstmöglich ist. Das Navi ist aber abhängig von allen Satelliten. Das heißt, wenn die Informationen der Satelliten fehlerhaft sind oder schlecht sind, werdet ihr über maximale Umwege irgendwo nach Aachen kommen. Und dann seid ihr mit Sicherheit maximal verspannt. Das heißt, wenn wir dafür sorgen, dass wir unserem Gehirn, unserem Navigationssystem, bestmögliche Informationen über unsere Sinne, die Satelliten, liefern, kann der dir die schnellstmögliche Route, wie zum Beispiel einen Aufschlag oder eine Kniebeuge, liefern.
Könnte ich denn zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, wir spielen regelmäßig Tennis, meine Schwester und ich würde sagen, wir spielen relativ ähnlich, ne?
Ähnlich schlecht.
Wenn ich jetzt sagen würde, boah, ich möchte unbedingt besser spielen als Melanie, ohne jetzt mehr zu trainieren, kann ich das mit Neuroathletik auch heimlich bei dir schaffen quasi?
Boah, also
jetzt weiß ich es ja.
Vor allem ohne zu trainieren, finde ich jetzt ganz witzig.
Ja, also, ohne mehr zu trainieren als Melanie, meine ich jetzt. Es wäre mehr, also gleichmäßig trainieren, aber ich werde trotzdem besser als Melanie. Geht das über Neuroathletik?
Also wenn du jetzt dein Tennisspiel betrachtest und du würdest sagen, mir fällt auf, dass ich in der und der Hinsicht Unterstützung bräuchte, was weiß ich, beim Aufschlag, bei der Vorhand, bei der Rückhand, dann könnte man ja die entsprechende Technik durch Neuroathletik positiv beeinflussen. Und dann wird die Technik besser, ja.
Und wie würdest du das positiv beeinflussen durch Neuroathletik? Was mache ich da genau?
Also erst einmal müssen wir herausfinden, was du verbessern möchtest. Das weiß ich ja jetzt nicht.
Ja, zum Beispiel die Rückhand.
Okay, also dann könnte es ja sein, dass wenn du dich in die Rückhand reinstellst, dass du mit dem falschen Bein vorne stehst.
Nee.
Dann wäre jetzt die Frage, welches ist denn dein besseres Bein? Dein stabiles Bein? Du bist Rechtshänderin,
das Rechte, genau. Ja.
So, das heißt, wenn du Rechtshänderin bist, ist dein Standbein dein linkes Bein.
Ja, okay, gut.
Okay, so, wenn du jetzt die Vorhand schlagen würdest, mit welchem Bein stehst du vorne?
Mit dem linken.
Du stehst mit dem linken Bein vorne, wenn du...
Nee, Moment, wenn ich was spiele, wenn ich Vorhand...
Also wenn du die Rückhand schlägst mit der rechten Hand...
Ich muss mal aufstehen, das gerade mal ausprobieren.
Dann müsstest du ja so spielen.
Wenn ich die Rückhand... Moment mal, nee, so. Oh, ich habe mein rechtes Bein vorne.
Siehst du?
Ja, rechts.
Dann wäre es ja mal nicht schlecht, wenn du das linke Bein nach vorne stellst.
Moment mal, ich muss mal kurz überlegen. Ah, okay. Ja, müssen wir mal testen.
Ja, also man würde erst mal gucken, wie ist denn der Stand? Wie ist der Stand? Denn wenn bei dem neurozentrierten Training geht es ja darum herauszufinden, inwiefern fühlt sich das Gehirn unsicher. Und wenn du sagst, boah, wenn ich abspringe, springe ich immer mit links ab. Und du stehst jetzt aber hier und sagst, ich springe mit rechts ab, dann wird es auf jeden Fall für dich schwieriger werden. Also wenn wir deine Position mit dem Schläger zum Ball, zu der jeweiligen Situation verändern und du auf einmal dadurch mehr Sicherheit generierst, weil du mit dem linken Bein auf einmal so stabil stehst, kannst du ja nochmal einen ganz anderen Schlag hervorrufen, als wenn du jetzt hier in einer unsicheren Position stündest und den Schlag durchführst. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, dass wir hingehen würden und mal gucken, wie der Schläger als solches in deiner Hand liegen würde. Das heißt, die Frage ist, wie gut kannst du deine Finger bewegen? Nimm mal deine rechte Hand, streck mal deine, genau, sodass du dich deine Handfläche sehen kann. Und was du machst, ohne zu gucken, auf deine Finger zu gucken, mach mal eine Kreisbewegung in deinem rechten Mittelfinger. Und zwar separat.
Für die Zuhörer, das sieht total toll aus. Wie sie ihren krüppeligen Finger, der ist nämlich mal gebrochen. Das ist ja gar nicht der, das ist der andere. Ne?
Und mal andersrum. Wunderbar. Und jetzt mach das mal mit dem kleinen Finger.
Oh, da wird es schwieriger, oder?
Da wird es schwieriger. Das heißt, je mehr...
Mach das gern zu Hause nach einmal mit der Kreisbewegung.
Das heißt, je mehr Kontrolle du in deinen Fingern hättest, desto besser kannst du ja auch den Schläger halten. Mhm. Also könnte es zum Beispiel auch sein, dass die Rückhand deswegen nicht so gut funktioniert, weil du den Schläger gar nicht richtig festhalten kannst. Und jetzt stell dir vor, ich lasse dich in die Position reingehen mit dem korrigierten Fuß und dann würdest du den kleinen Finger kreisen. Das wird nochmal viel schwieriger. Also wir können in einer spezifischen Position über neurozentriertes Training die Kontrolle in deinen Körper so zurückholen, dass du eine absolute Sicherheit durch das Gehirn bekommst und der gibt dir als Erlaubnis, einen viel besseren Schlag auszuführen. Ich versuche es mal nochmal mit einem anderen Beispiel. Stellt euch vor, ich lasse euch sprinten von der einen Wand in der Turnhalle zur anderen Wand und ihr gebt Vollgas, ich messe die Zeit. Und jetzt sage ich, sprintet nochmal, aber jetzt habt ihr die Augen zu.
Oh je.
Ihr werdet wohl langsamer sein, weil die Information über die visuelle Wahrnehmung wegfällt. Was sagt das Gehirn? Ey, ich fühle mich voll unsicher, ist ja gefährlich, dass ich jetzt irgendwo gegen die Wand knalle. Dann schränke ich mal direkt die Geschwindigkeit ein. Also wir überprüfen, welche Sinne noch ein bisschen was supported werden können. Dafür gibt es sehr, sehr spezifische Techniken.
Wenn ich jetzt in dem Fall das wirklich üben würde und
was
dann,
genau?
Also das blinde Sprinten,
ja.
Das heißt, wenn ich dann so eine richtige Sicherheit gewonnen habe, dann werde ich insgesamt beim nächsten Mal ohne was trägt man dann, eine Binde oder irgendwas, werde ich dann schneller quasi.
Das könnte sein, aber die Frage ist ja, ob du grundsätzlich eine Sehproblematik hast. Mhm. Bei einem Blinden ist es jetzt einfach nur mal so, wenn jetzt das visuelle Sichtfeld wegfällt, wird ein Blinder sicherlich nicht sprinten. So, aber jetzt stell dir vor, du hast eine Sehleistung auf dem einen Auge von 70% und auf dem anderen Auge von 100%. Wird schon dadurch die Geschwindigkeit eingeschränkt. Mhm. Aber wir könnten jetzt Folgendes machen. Wir könnten das Auge, was 70% Sehstärke hat, verbessern. Und dann hast du aber 80%. Dann hast du aber 90%.
Und dann wirst du da schneller.
Und dann wirst du schneller, weil das Gehirn dir sagt, oh, jetzt kann ich mich ja auf das visuelle Sichtfeld verlassen. Mhm. Wunderbar, dann gebe ich das wieder frei. Dann ist dieses Überleben wieder gesichert. Mhm. Kleine Randnotiz übrigens, was man zum Beispiel auch machen kann als Basis, man kann einen Duftreiz setzen. Ich arbeite ja selbst mit sehr, sehr hochwertigen Ölen von doTERRA, kenne ich ja von euch. Und dann könnte man über einen Test herausfinden, welcher Duft eurem Gehirn Sicherheit gibt. Das kann man mit einem ganz simplen Test machen. Jetzt stellt euch vor, wir haben einen Duft rausgefunden, der eurem Gehirn Sicherheit gibt.
Welchen Duft würden wir beispielsweise nehmen?
Wir testen. Mhm. Das heißt, wir könnten, ihr habt ja White Orange, wir können Lavendel nehmen. Also für das Gehirn ist es mal besonders interessant, wenn es reine Düfte sind. Kein Gemisch, klar zuordnenbar. Pfefferminz, ne, Zitrone, Lavendel, Eukalyptus. Und wenn wir dann einen Duft herausfinden, das kann für jeden tatsächlich unterschiedlich sein, kann man testen. Und ihr würdet dann in die entsprechende Situation reingehen, habt ihr schon wieder eine ganz andere Performance, weil sich das Gehirn sicherer fühlt. Ich kenne eine Kollegin, die Folgendes gemacht hat. Die hat herausgefunden, dass ihr Eukalyptus unglaublich viel Sicherheit gibt. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt Prüfungsangst. Habe ich jetzt mal gerade so überlegt. Ne? Ihr habt Prüfungsangst und ihr schnüffelt vorher ein bisschen Eukalyptus. Auf einmal habt ihr Sicherheit. Ihr benutzt das ja auch, ne? Meine ich auch, ne? Zum Lernen ist es ja auch gut.
Absolut. Ja. Oder auch Lemon und Pfefferminz zum Beispiel gemischt ist für den Fokus beispielsweise, wo man sich besser konzentrieren kann. Ich habe auch ein Beispiel. Vorletztes Jahr habe ich zum ersten Mal einen Skikurs gemacht und da hatte ich schon Respekt und war dann auf diesem Idiotenhügel, nennt man das ja am Anfang, wo man so ein bisschen probiert und ich hatte schon einen Zauberteppich, genau. Und da hatte ich aber von doTERRA auch so ein, das war allerdings ein Gemisch, das war ein Roller, der heißt Brave. Um sich mutig zu fühlen. Nee, Motivate heißt ja genau, Motivation und Mut. Und den habe ich benutzt und der Skilehrer meinte zu mir, wow, du machst es aber echt gut für eine Frau. Ich so, wie meinst du das jetzt? Ja, Frauen in deinem Alter haben sonst immer so Angst. Ich so, nee, komischerweise habe ich gerade gar keine Angst. Also ich glaube, über den Duft, das hat mir wirklich geholfen. Sicherheit. Das geht ja auch über den olfaktorischen Nerv ins limbische System, wo auch die Gefühle und die Emotionen sitzen. Und ich habe das auf die Handgelenke aufgetragen, hinter die Ohren und habe dran gerochen und habe mich irgendwie sicherer gefühlt.
Super spannend. Auch das müsste man halt vorher testen. Es ist natürlich großartig, dass es bei dir direkt angeschlagen hat. Und um noch einmal einen ganz kurzen, also ein bisschen tiefer reinzugehen, ins Deep Dive der Neuroathletik, unterscheiden wir tatsächlich zwei Düfte. Einmal die ätherischen Öle, die natürlich so feucht sind. Das sind die trigeminalen Düfte. Und dann haben wir einmal die olfaktorischen Düfte, die letztendlich trocken sind. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht durcheinander gebracht habe. Aber es gibt halt zwei verschiedene Düfte, die einmal den einen Hirnnerv eher ansteuern und einmal den anderen Hirnnerv ansteuern. Wie dem auch sei, es ist wichtig, dass man es testet, um herauszufinden, ob dieser Duft euch Sicherheit gibt oder nicht. Total spannend übrigens. Ich habe herausgefunden bei mir, dass wir haben mit Apfelschorle bei mir getestet. Mit Apfelschorle, also kein Geruch, sondern mein Geschmack. Und nachdem ich Apfelschorle im Mund hatte und diesen Test durchgeführt habe, wurde ich richtig schlecht. Ich wurde richtig instabil. Und dann habe ich Bitterschokolade genommen und da war ich maximal stabil. Jetzt stellt euch vor, ich wüsste das nicht und nehme mir einfach mal ein bisschen Apfelschorle mit zum Training und trinke ein bisschen Apfelschorle. Wäre nicht so cool.
Aber kannst du diesen Test da mal ein bisschen genauer erklären? Wie teste ich das jetzt genau? Also so, dass der Zuhörer das aber auch versteht, ohne dass er uns natürlich sieht, logischerweise. Mhm. Wie kann ich das testen? Welcher Duft da der bessere für mich ist? Wie sieht der Test genau aus?
Ja, das kommt so ein bisschen drauf an erstmal, wie stabil stehe ich. Es gibt einmal die etwas mildere Variante. Da stellt man sich gerade hin und hat beide Füße komplett zusammen. Das heißt, zwischen dem rechten und dem linken Fuß ist kein Abstand zu sehen. Die Füße berühren sich an der Innenkante. Dann stelle ich mich gerade hin, fixiere einen Punkt, der vor mir ist, sodass ich das Gefühl habe, ich stehe stabil. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann meine Augen schließen, schließe ich meine Augen. Und nehme einfach mal wahr, ob ich stabil stehe oder wanke. Wenn ich jetzt aus der Position schon das Gefühl habe, ich wanke ein bisschen, fühlt sich das Gehirn instabil. Sonst würde ich ja nicht wanken, ne? Und dann würde ich mich wieder ganz normal hinstellen, Augen geöffnet, und würde einfach nur den Duft nehmen und riechen. Und dann stelle ich mich wieder in die glitzegleiche Position, habe meine Augen wieder geschlossen und gucke mal, stehe ich stabiler oder instabiler.
Das müssen wir gleich unbedingt mal ausprobieren.
Also wirklich simpel.
Aber wir können es auch jetzt ausprobieren, oder? Du kannst es ja kommentieren, wenn ich das probiere. Können wir es nicht machen?
Wie ihr wollt.
Du kannst es ja kommentieren, wie so ein Sportkommentator quasi, oder? Was nimmt man denn für einen Duft? Also vielleicht einen, den ich sehr gut kenne, als Wild Orange zum Beispiel, oder ist es egal? Also
wir können erstmal Wild Orange nehmen als Test und sonst können wir nochmal einen anderen Duft testen.
So, Angela holt jetzt just in diesem Moment ein Wild Orange.
Was man ja auch einfach mit dabei hat. Ne? Ach super, du hast mehrere Düfte. Ja,
das haben wir tatsächlich immer mit dabei. Ich habe, glaube ich, 20 Düfte. In der Handtasche.
Okay, klasse.
Düfte, genau.
Bei dir kann ich sogar noch ein bisschen was steigern, denke ich mal. Okay. Wir nehmen jetzt hier einmal meine Flipchart. Da hast du ja verschiedenste Punkte drauf. Ich stelle dich jetzt einmal dem gegenüber. Und jetzt stelle ich mal in den sogenannten Linienstand. Das heißt, nimm einfach mal eins deiner Beine oder deine Füße und stellst es dann vorne ab, sodass du auf einer Linie stehst. Jetzt suchst du dir hier einen Punkt aus, den du fixieren möchtest, ob das jetzt hier ein Magnet ist oder was. Und wenn du einen hast, würdest du einfach mal die Augen schließen.
Jetzt fängst du schon an zu schwanken, das ging aber schnell. Mhm. So, jetzt schließt du nochmal die Augen und schaut wieder auf den Punkt und.
Ich fange an zu schwanken.
Mhm. Okay, bist du so lieb und testest das mal mit dem anderen Bein vorne.
So, jetzt haben wir das linke Bein vorne. Ah, das ist ein bisschen sicherer gefühlt, oder? Noch schwankt sie so gut wie gar nicht. Das scheint das sichere Bein zu sein.
Ja, linkes Bein vorne.
Linkes Bein vorne, ja.
Ne? So, was wir jetzt einfach mal testen ist, mit rechtem Bein vorne war es instabiler. Ne? Okay, wir nehmen jetzt mal hier Wild Orange. Am besten wäre es natürlich, wenn wir das mit jemandem machen, der gar nicht wüsste, was er schnüffelt. Denn wenn ich könnte natürlich jetzt auch wild in deinem Kulturbeutelchen reingreifen und mal raussuchen, denn wir wollen ja, dass sich das Gehirn sicher fühlt und dass du herausschnüffelst, was es ist. Jetzt weißt du natürlich, was es ist. Also du schnüffelst. Ich halte das jetzt einfach nur unter die Nase. Okay. Und nun gehst du wieder in die Position von vorhin mit dem rechten Fuß vorn. Und wenn du stabil bist, genau, kannst du gerne deine Augen schließen. Nicht stabiler. So, dann würde man jetzt hingehen und verschiedenste Düfte testen, bis du das Gefühl hast, Wahnsinn, jetzt stehe ich stabil.
Nimm doch mal einen Duft da irgendwie raus, oder?
Gerne.
Aber ohne es zu verraten, was es ist, dann testen wir mal, ob Anja auch so gut ist und das sofort erriecht.
Ja, natürlich. Also ich suche mir jetzt einen Duft aus.
Wir machen jetzt einen Doppeltest.
Ich suche mir jetzt einen Duft aus.
Schwankt sie und weiß sie, was für einen Duft sie bekommt.
Dann muss ich jetzt die Augen zumachen. Ich dachte, das Fläschchen.
Also ach, das Fläschchen halte ich zu.
Okay, ja. Ganz klar Pfefferminz.
Ganz klar, aber ich meine, die doTERRA-Düfte sind ziemlich gut, ja. Richtig gut. Okay, wir haben jetzt Pfefferminz genommen. Jetzt teste nochmal mit dem rechten Bein vorne. Du kommst erst einmal schön in die Stabilisation, suchst dir einen Punkt und dann, wenn du kannst, gerne die Augen schließen.
Wirkt ein bisschen sicherer, oder?
Ja.
Ja. Na, jetzt zum Schluss hat sie geschwankt.
Auf jeden Fall besser.
Ja.
Und damit möchte ich euch einfach nur zeigen, es ist unglaublich, was ein Duft in einem hervorrufen kann. So, also es wäre schade, wenn man jetzt sagen würde, ja, meinetwegen Lavendel super gut zum Schlafen. Ja, das müssen wir aber erstmal testen, ne? Mhm. Ich hatte einen Patienten, dem habe ich Nelke unter die Nase gerieben und der ist so stabil gelaufen, der läuft in der Regel am Rollator und der hat mir den Rollator weggeschubst und ist so auf mich zugelaufen.
Wow.
Ja, dann habe ich aber einen anderen Duft genommen und das ging gar nicht.
Mm. Mega spannend. Und genau das wirst du bei unserem Event ja auch wieder testen.
Oh ja.
Ist richtig?
Oh ja.
Wir haben ja am 29. Januar unser nächstes Event. Ich hoffe, es passt jetzt mit dem Podcast hochladen, dass wir noch ein bisschen Ausblick schaffen können. Ansonsten ist es ein Rückblick einfach, egal, je nachdem, wenn man reinhört in den Podcast. Genau, beim Afterwork Deep Dive haben wir wieder deine Abteilung, die Neuroathletik-Abteilung. Was machst du da genau? Machst du genau diesen Test?
Ich werde mit Sicherheit genau diesen Test machen, weil das Tolle bei der Neuroathletik ist, es gibt so simple Tests, um selbst diese Erfahrung zu sammeln und vor allem auch dann im Alltag sich dabei unterstützen, sich sicherer zu fühlen. Und ich meine, der Duft ist jetzt nur eine Sache. Das andere ist zum Beispiel auch, wie die Zunge im Mund liegen sollte. Darauf werde ich sicherlich auch nochmal eingehen, weil wenn die Zunge nicht richtig im Mund sitzt, haben wir eine große Schwierigkeit.
Wie muss denn die Zunge richtig im Mund sitzen? Das habe ich noch nie gehört.
Okay, stellt euch vor, ich will das jetzt nicht direkt vorab sagen, ne? Aber stellt euch vor, ihr seid jetzt ein Baby, wurdet aus der Mutter rausgenommen und werdet jetzt an die Brust gelegt. Okay? Und dann könnt ihr so eine Faust machen und könnt einfach mal die Faust so an eure Lippen legen und mal so tun, als würdet ihr jetzt nuckeln. Hm. So, wo geht die Zunge hin? Fühlt mal rein, wenn ihr richtig saugt.
Nach vorne.
Mhm. Aber nur nach vorne oder auch nach oben? Nach
vorne, oben.
Exakt. Mhm. Exakt. Das heißt, es wird im Endeffekt schon nach der Geburt festgelegt, wo die Zunge hin soll. Und zwar nach oben, am Gaumen. Mhm. Und zwar vollständig. Und wenn wir die Zunge korrekt am Gaumen liegen haben, öffnen sich erst die Nasennebenhöhlen und wir atmen durch die Nase. Nasenatmung ist super gesund. Mundatmung ist nicht gesund, kommt ungefiltert.
Das Gespräch hatten wir gestern noch. Wir hatten gestern so einen Deep Dive Abend bei Mernie zu Hause. Da ging es nämlich genau darum, dass das Kind einer Kundin von uns halt immer mit offenem Mund geschlafen hat. Mhm. Also schon bis zum 10. Lebensjahr. Und das ist halt überhaupt nicht gesund ist, weil man soll ja durch die Nase atmen.
Richtig.
Das ist viel gesünder.
Richtig. Und nicht nur das. Die Zunge ist der einzige Muskel in unserem Körper, der den Kopf- und Nackenbereich von innen stabilisiert.
Und das könnte man quasi auch trainieren mit Neuroathletik?
Absolut. Also wir bringen es im Endeffekt der Zunge nochmal bei, richtig zu liegen. Und das Witzige ist, genau das gleiche Prinzip, was wir gerade getestet haben mit dem Duft, sobald die Zunge wieder richtig sitzt, hast du auf einmal eine ganz andere Stabilität im Körper. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, ein Specht hat die Zunge einmal komplett innen natürlich, die Zunge um den Kopf gelegt. Einmal rundherum, wenn ihr euch einen Querschnitt anguckt von einem Spechtkopf, stabilisiert die Zunge des Spechtes den kompletten Kopf, damit er überhaupt gegen den Baumstamm richtig klopfen kann. Und dann nimmt es die Zunge raus und schnappt sich den Inhalt.
Ganz schön clever. Geht bei uns Menschen natürlich nicht mit der Zunge einmal um den Kopf rum.
Das wird dann wahrscheinlich schwierig.
Genau.
Aber bei allen Schlagsportarten, ne, wenn ich jetzt einen Boxer hier hätte, den ich trainieren würde, wenn der die Zunge nicht richtig liegen hätte, dann hat der mal direkt ein Problem. Richtig großes Problem. Und ist der Kopf instabil aufgrund der Zunge, ist der Körper instabil. Und das Gemeine ist, und das vielleicht auch nochmal ein Appell an all die Leute, die so Schulter-Nacken-Beschwerden haben, Wenn die Zunge nicht richtig sitzt, fühlt sich das Gehirn was? Unsicher. Also sagt ja das Gehirn, okay, ich muss jetzt alles in Bewegung setzen, um den Kopf- und Nackenbereich zu stabilisieren und setzt dafür die Muskeln ein, die gar nicht dafür zuständig sind. Und dann haben wir ein Nackenproblem. Und wenn wir jetzt blind zur Massage gehen, ich habe solche Nackenschmerzen, wir würden die Muskulatur, die das Gehirn benötigt, um die Stabilität des Kopfes zu kompensieren, weil die Zunge nicht funktioniert. Wenn wir die Kompensation wegnehmen, wird es ein bisschen schwierig für das Gehirn.
Spannend.
Also super gefährlich eigentlich. Ne? Weil ich kenne das auch bei mir in der Praxis, dass dann die Patienten sagen, ja, ich habe Schulter-Nackenbeschwerden, können wir ein bisschen lockern. So, das heißt, der Patient weiß natürlich nicht, dass das Gehirn sagt, naja, ich muss das jetzt aber irgendwie gerade kompensieren, dass der Kopf gehalten wird. Und eigentlich liegt es an der Zunge.
Wirklich spannend. Jetzt würde mich nochmal interessieren, jetzt am 29.01. hast du ja zwei Düfte quasi dabei. Ne? Und testest ja bei denjenigen, die halt vor Ort sind, dann eben auch das, wahrscheinlich den gleichen Test, genau, den wir jetzt gerade gemacht haben.
Exakt.
Und ist es denn immer so, dass man beim zweiten Öl schon sagt, das ist es? Oder dauert es auch manchmal länger? Braucht man manchmal auch 3-4 verschiedene Düfte zum Beispiel?
Ja, das kann auch manchmal sein. Ich habe bislang, ich glaube, 2, maximal 3 Düfte getestet, die am Ende funktioniert haben. Und das Schöne ist, man braucht ja im Endeffekt keine Person dafür, weil man kann es ja selber testen. Man spürt ja selber, ob man in irgendeiner Form stabiler ist oder nicht. Der Vorteil ist natürlich, wenn man jetzt noch eine fremde Person hat, dass der den Namen abdecken kann oder aber, dass man sich den raussucht aus seinem Beutelchen, gar nicht weiß, was man gezogen hat und dann halt schnüffelt.
Ja gut, aber das muss man ja erstmal wissen, dass man das überhaupt testen kann. Und dafür haben wir dich dann mit dabei. Das ist natürlich super.
Super spannend.
Ist das denn mal so eine allgemeine Frage jetzt? Du bist ja Physiotherapeut und Neuroathletiktrainer. Bieten das viele Physiotherapeuten an, diesen speziellen Zweig, sage ich jetzt mal?
Es gibt nicht so viele Physiotherapeuten, die das tatsächlich anbieten. Es kommt jetzt hoffentlich mehr und mehr. In meiner Ausbildung hatten wir von, ich weiß nicht, 30 Teilnehmern vielleicht so eine Handvoll Physiotherapeuten. Nicht wirklich viele. Aber ich bin gespannt, weil Ende Februar gehe ich in eine physiotherapeutische Schule mit diesem Thema und stelle das vor. Also es wird spannend.
Sehr spannend. Würdest du denn sagen, dass du mit Neuroathletik quasi schneller ans Ziel kommst bei deinen Patienten?
Könnte man schon sagen, wenngleich man ganz klar sagen muss, dass die Neuroathletik nicht die Therapie ersetzt, sondern es ist so wie beim Sport auch, du wärmst auf und dann machst du deinen Sport. Und bei der Neuroathletik ist es so, dass wir bestimmte Tests kurz machen, die entsprechende Durchblutung im Gehirn hervorrufen und dann die eigentliche Therapie machen. Was aber ganz großartig ist, ist, dass es so simpel gestaltet ist, dieses Konzept, dass man sogar online diese Behandlung machen kann. Also wenn jetzt irgendjemand aus Süddeutschland das Gefühl hat, er braucht gerade Support, dann kann man halt auch da schon die Tricks übers Video erklären.
Wie reagieren denn deine Patienten darauf? Also wenn jetzt hier ein Patient reinkommt, sagt, ich habe einen Schulterschmerz, sagst du dann direkt, ich würde Ihnen gerne die Neuroathletik anbieten, möchten Sie das mitmachen oder möchten Sie lieber normale Physiotherapie haben? Oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt als Neupatient zu mir komme?
Ja, ich meine, gut, da haben wir natürlich nochmal einen ganz, ganz tollen Podcast beim ersten Mal aufgeführt, wo wir dann auch über das Thema der Psychosomatik gesprochen haben, weil das Thema der Psychosomatik spielt natürlich hier genauso rein. Und ganz ehrlich, wenn da ein anderes Thema hintersteckt, dann könnte ich mit Neuroathletik auch nicht so unbedingt extrem viel rausreißen. Ein Tick bestimmt, aber nicht maximal, denn der Körper sagt ja mit der Symptomatik, ey, da ist etwas, da musst du dich bitte drum kümmern. Punkt. Ja. Aber ja, du kannst mit der Neuroathletik unfassbar schnell an ein Ziel kommen. Dadurch, dass natürlich viele Patienten die herkömmliche Physiotherapie kennen, ist das auch für viele das Gefühl von so Humbug und, keine Ahnung, Esokram, Esoterikkram. Und die sagen dann auch manchmal so, boah, nee, da glaube ich jetzt nicht dran. Obwohl alles, was wir über die Neuroathletik machen, ja neurologisch wissenschaftlich hergeleitet wurde. Also es ist eigentlich nur ein Anbahnen über die Nervenbahnen. Total spannend. Aber ja, und vielleicht auch, um das nochmal abzukürzen, wir machen dann einen kurzen Teil davon Neuroathletik und gehen dann aber in die Therapie. Das heißt, die Physiotherapie wirkt unfassbar gut mit der Neuroathletik vorher.
Was mich mal interessieren würde, kommen denn auch manchmal Profisportler zu dir, die sagen, boah, die haben jetzt gerade so einen Hänger und haben irgendwie nicht so die richtige Kraft und bekommen dann durch die Neuroathletik, durch dich, das mehr Kraft, mehr Geschwindigkeit zum Beispiel?
Mhm. Ich hatte jetzt noch keinen Profisportler bei mir. Vielleicht ändert sich das jetzt nach dem Podcast.
Aber kommt alle zum Nils Hamidi, das ist
genau.
Super.
Ich weiß aber, dass einer meiner Kompagnons, vielmehr bei dem ich auch noch einen tieferen Einstieg in die Neuroathletik gefunden habe, der liebe Linus, der betreut auf jeden Fall schon Profisportler. Und der Lars, bei dem ich die große Ausbildung gemacht hatte, ohnehin, der hat ja auch die Fußballnationalmannschaft 2014 schon betreut und arbeitet mit verschiedensten Tennisspielern und Sportlern zusammen.
Nutzt der auch Düfte dafür? Weißt du das?
Hundertprozentig.
Ja.
Hundertprozentig. Aber es gibt so abgedrehte Techniken und bei so krassen Elitesportlern, die ohnehin schon eine unglaubliche Performance bieten, da geht es nochmal um ganz, ganz andere Themen, wo man zum Beispiel über Knochenschallkopfhörer das Gehörorgan adressiert, dass man über bestimmte Augenübungen Tiefenschärfe verbessert. Also es ist schon sehr, sehr spezifisch. Aber ja, man kann auf jeden Fall auch mit Düften arbeiten, definitiv.
Mhm. Aber deswegen haben auch alle Spitzensportler Mentaltrainer an ihrer Seite, Mentalcoaches, weil damit kann man einfach viel machen.
Damit kann man viel machen, wobei jetzt die Neuroathletik nicht ans Mentale geht. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz guter Punkt. Das Ding ist, wenn wir irgendwas nicht so gut können, brauchen wir eine Sache, um das irgendwie hinzukriegen, und das ist der Wille. Wenn wir jetzt aber die Neuroathletik machen, dann könnten wir die Hirnareale ansteuern, die dafür gerade nötig sind, um die Performance, um den Output zu verbessern. Und das Spannende ist, wir brauchen weniger Wille. Das heißt, bei diesem Balanceakt gerade muss ich mich ja richtig anstrengen, die Balance zu halten. Hätte ich jetzt also einen Duft, der hilft, brauche ich ja gar nicht mehr so viel Wille, um die Balance zu halten, muss ich mich gar nicht mehr so anstrengen. Also es wird unanstrengender, das gewünschte Ziel zu erreichen. Und das finde ich so absolut interessant. Man braucht weniger Wille, um das herzustellen, was man eigentlich braucht. Ich habe das übrigens auch beim letzten Mal auf dem Afterwork Deep Dive präsentiert. Es gibt eine total simple Technik, um eine unfassbar großartige Bauchmuskulatur zu haben. Also die richtig stabil ist.
So, das machst du jetzt. Jetzt muss Melanie Bauchmuskeltraining machen.
Das haben wir beim letzten Mal vor dem letzten Podcast auch mal gemacht.
Das kann sein.
Aber mit
ja.
Mir, glaube ich. Jetzt muss Melanie mal ran. Dann zeig mal, was deine Bauchmuskeln so können.
Du legst dich einmal auf den Rücken, genau.
Oh, ich habe Bauchmuskelkater, das zählt aber heute nicht.
Ja, genau. Melanie hat gestern Yoga gemacht. Ne?
So, du hast beide Beine angestellt. Und jetzt kommst du bitte einfach nur mal vom. Warte, ich mach mal die Wiege ein bisschen was runter.
Das ist wie beim Zahnarzt.
Also das finde ich auch so super, super interessant. Okay, jetzt komm bitte einmal mit deinem Oberkörper hier hoch. So, jetzt verschränkst du deine Arme vor der Brust, gehst ein bisschen zurück mit dem Oberkörper, jetzt komme ich hier gegen dich und jetzt komm mal gegen mich. Und jetzt versuchst du mich hier so ein bisschen gegenzudrücken und ich versuche dich hier auseinanderzunehmen. Und das ist schon schwierig gewesen. Ne? Ich musste jetzt nicht viel drücken, aber ja. Du bist schon stramm. Gut, ja?
Ich muss jetzt nicht viel drücken.
Alles, jetzt stellst du dich einmal hier bitte ans Fußende gerade hin. Und jetzt blickst du hier gegenüber zum Fenster und ohne, dass du den Kopf bewegst, scannst du mit deinen Augen einmal komplett den Raum. Du kannst meinetwegen Gegenstände durchzählen, du kannst Farben dir angucken. Mir ist es wichtig, dass du für dein Gehirn jetzt gerade einmal diesen kompletten Bereich scannst, dass das Gehirn genau sieht, was wo überall zu finden ist. Und ich meine, eine Sache steht ja fest, wir wollen grundsätzlich dem Gehirn Sicherheit geben. Punkt. Wenn ich also mir einen Raum ganz genau angucke, fühle ich mich sicher, weil ich habe ja alles abgecheckt. Ne? Da ist kein Krokodil unter meinem Bett, ja, da sind keine Kakerlaken an der Wand. Ja, also ohne, dass ich den Kopf bewege, scanne ich im Endeffekt einmal mit meinen Augen den Raum. Das haben wir jetzt so 10, 15 Sekunden gemacht. Und jetzt gehe nochmal in die Position von gerade.
Jetzt bin ich sehr gespannt, ob es jetzt müsste sie quasi ein bisschen...
Na, gucken wir mal. Du gehst wieder in die Position, wieder zurück, kommst gegen mich und komm Power. Komm! Keine Chance mehr.
Und, war besser?
Ja, ich meine, ich muss mich jetzt mehr anstrengen. Ja. Für sie ist es aber folgendes, es war für sie viel leichter.
Okay.
Das weniger heißt, Wille nötig.
Aber es heißt, es könnte man quasi auch diese Übung dann, wenn ich jetzt zu Hause Sport mache, mein Bodypump-Training, wenn ich das jetzt vorher mache, dann bin ich auch stärker dadurch quasi?
Genau, also das heißt, nochmal, wir geben dem Gehirn absolute Sicherheit. Fühlt sich das Gehirn sicherer, kriegst du automatisch mehr Output. Mhm. Also wenn du ein Bauchmuskeltraining ohnehin vorhättest, oder was auch immer du gerade für ein Training machen wolltest und du machst genau diese Übung vorher und gehst dann ins Training, hast du eine ganz andere Performance.
Aber da ist es ja, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Hause Sport mache, ich kenne ja meine Räumlichkeiten.
Spielt keine Rolle.
Trotzdem, erstmal alles abscannen und dann...
Spielt überhaupt keine Rolle. Einfach abscannen, einfach Sicherheit geben.
Okay, also ab sofort trainiere ich hier, weil jetzt kenne ich ja deine Räumlichkeiten.
Genau, richtig.
Hör mal, mega, mega, mega spannend. Ich glaube, wir müssen Podcast Teil 3 angehen. Haben wir schon
sehr Thema? Gerne.
Haben wir schon ein Thema?
Bestimmt, oder? Es werden mit Sicherheit immer wieder neue Themen kommen. Vielleicht auch sogar, was kann ich überhaupt alles mit meinem Gesicht machen, um meinen Körper zu beeinflussen? Denn es gibt ja einen Grund, warum wir überhaupt Mimik haben.
Das geht ja schon in Richtung Face-Yoga.
So, wahrscheinlich, ne? Oder wie man zum Beispiel über Mimik Geschmack zurückholen kann.
Ja, okay.
Also wie kann das denn sein, dass ich über meinen, also nehmen wir mal an, ihr könnt jetzt bitter nicht schmecken, wie ich über das Gesicht den Geschmack bitter zurückhole?
Das klingt spannend, das machen wir, würde ich mal sagen. Nils, ganz lieben Dank erstmal für heute. Wir zeichnen noch ein paar Stories hier auf, noch ein paar Videos von dem, was wir gerade gemacht haben, damit man das auch mal sieht.
Ja, sehr gerne.
Mega spannend. Wir freuen uns aber jetzt erstmal voll aufs Event. Am 29. Januar ist es soweit, also für die, die später einschalten. Es gibt auch im Mai wieder ungefähr ein Event. Wir werden es aber auf jeden Fall noch promoten. Nils wird jetzt mit dabei sein. Ne?
Yes, ich freue mich. Zum Thema
Neuroathletik mit den ätherischen Ölen von doTERRA, die ihr übrigens auch bei uns bekommen könnt. @doTwins bei Instagram. Meldet euch einfach bei uns. Und Dankeschön erstmal für heute. Dankeschön.
Vielen Dank, dass ihr wieder da wart und es hat mich gefreut.
Und Dank an euch, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich riesig, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst oder wenn ihr uns weiterverfolgt, weiterempfehlt, wie natürlich auch. Und besucht uns auch voll gerne mal bei Insta, Twin Up Your Life heißt unser Account, genau wie unser Podcast. Mehr zu uns und unseren Gästen findet ihr auch in den Shownotes. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. We'll be right back.